Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Unter Mikrofon ist heute Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Corona hat den Alltag verändert, ganz ohne Zweifel. Den Alltag in praktisch allen Gesellschaften auf der Welt. Und man hat, dank Homeoffice, dank Videoschaltkonferenzen, manchen Einblick gewonnen in manchen Privatalltag. Der Papst arbeitet in gewisser Weise ja immer irgendwie im Homeoffice. Einen Einblick in den Alltag des Vatikans, den gewinnt man aber selten, auch während der Corona-Krise nicht. Wir versuchen gleich mal einen Einblick in diesen Alltag während der Corona-Krise zu bekommen. Und im vierten Teil unserer Reihe über die sogenannten sonstigen Religionen geht es heute um die Jesiden, hierzulande besser bekannt als Jesiden, von denen inzwischen bis zu 200.000 in Deutschland leben. Wie ist der Vatikan? Wie ist die Kurie durch die Krise verändert worden? Und welche Folgen hat das, auch jetzt noch, und wird es vielleicht in Zukunft haben? Fragen wir eine Kollegin, die Einblick hat. Gudrun Seiler, sie ist Redakteurin bei Vatican News, das Medienangebot des Vatikans, dessen Auftraggeber damit also der Vatikan selbst ist, was wir nicht unerwähnt lassen wollen. Frau Seiler sitzt im Studio in Rom und dieses Gespräch, das zeichnen wir am Vortag auf. Frau Seiler, ich grüße Sie. Hallo.
Hallo.
Ja, fangen wir doch mal mit dem Einblick in den Alltag an. Wie sehr hat der sich tatsächlich verändert in den vergangenen Wochen und Monaten? Und ist das auch immer noch spürbar?
Nun, also im Vatikan gibt es ja allerverschiedenste Büros und Arbeitsrealitäten. Und ich würde mal sagen, je nachdem, wo die Leute sitzen und arbeiten, hat sich das verändert. Also es gibt Büros, es gibt Werkstätten, es gibt Mensen, es gibt Tankstellen, es gibt Fürsorgestellen für Familien und Obdachlose. Aber das Gros, das, was die Kurie ist, der Heilige Stuhl, das sind die Büros. Und da muss man sagen, die Arbeit in den Büros hat niemals aufgehört. Denn Papst Franziskus, das war ihm ein ganz großes Anliegen, der wollte nicht, dass die Arbeit, dieser Dienst des Heiligen Stuhles in irgendeiner Weise zum Erliegen kommt. Und hat natürlich seine Leute zur Vorsicht gemahnt. Es wurde dann auch so eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die diese arbeitsrechtlichen Dinge geregelt hat. Aber ansonsten sind viele Leute nach wie vor zur Arbeit gekommen, da wo das möglich war. Wo es andererseits möglich gewesen ist, im Homeoffice zu arbeiten, wurde das auch ermutigt. Und das war eigentlich eine große Neuigkeit für den Vatikan. Denn bis März 2020 hieß es immer, Homeoffice, Arbeit von zu Hause aus, das sei nicht gut im Vatikan. Da würde irgendwie der Sinn für das Kirchliche so peu à peu abhanden kommen. Und außerdem werden in manchen Kurienbüros auch wirklich vertrauliche Dinge bearbeitet. Die kann man sich nicht einfach nach Hause nehmen. Ansonsten ist so die ganz große Linie, der Vatikan muss sparen. Auch das ist jetzt nicht groß anders, als man das aus anderen Ländern kennt. Der neue Wirtschaftspräfekt erwartet sich Einbrüche von mindestens 40% bei den Einkünften und Einnahmen, die jetzt zu 2020 zusammenkommen werden. Zwar hat der Vatikan kein produzierendes Gewerbe und von daher ist es nochmal ein bisschen anders als in allen anderen Staaten der Welt, aber die Einkünfte zum Beispiel aus Mieteinnahmen, die werden deswegen weniger, weil der Vatikan so manche Nachlässe auch gewährt seinen Mietern und Mieterinnen. Dann die Spenden gehen drastisch zurück, denn überall, wo es Menschen schlecht geht, wird weniger gespendet. Auch das ganze Anlagenportfolio wird weniger in dieser Krise und das heißt, der Vatikan muss sparen. Das hat Auswirkungen auf alle Angestellten, insofern sie keine Überstunden mehr machen können. Das heißt, machen können sie schon, aber sie können sie nicht mehr geltend machen. Und das hat noch eine Serie von eine ganze Reihe von weiteren Auswirkungen, die Sie sich im Einzelnen dann sicherlich ausmalen können.
Jetzt sind mindestens in verantwortlicher Position im Vatikan ja Menschen, viele Menschen, die man wohl zur Risikogruppe wird zählen müssen. Wie hat das sozusagen inhaltlich auch den Umgang mit dem Thema oder die Debatte über das Thema beeinflusst?
Nun, ich würde sagen, die Führungsriege in den vatikanischen Kurienbehörden ist tatsächlich überwiegend Risikogruppe. Also das hängt einfach mit dem Alter zusammen. Ich würde schätzen, so das Durchschnittsalter von Führungskräften im Vatikan ist so Ende 60, Anfang 70. Und da gibt es die üblichen Krankheiten, die in dem Alter auftreten, viel Diabetes und andere Sachen mehr. Aber ich glaube, wenn ich mich wirklich so umsehe, dann sehe ich, dass gerade in der Führungsebene das Verantwortungsbewusstsein für die eigene Arbeit nochmal gestiegen ist. Viele Leute kommen trotzdem ins Büro und viele Führungskräfte im Vatikan überlegen sich wirklich, wie können sie ihre Arbeit so neu ausrichten. Sie dürfen ja nicht vergessen, der Vatikan ist kein Staat wie jeder andere, wo es darum geht, die eigenen Leute zu schützen. Der Vatikan ist kein Nationalstaat, er ist das Gegenteil eines Nationalstaates. Und alles, was im Vatikan passiert, bleibt ja nicht auf den Vatikan beschränkt, sondern es soll rausgehen. Es ist ein Dienststaat. Und da hat man sich im Vatikan nun wirklich überlegt, was können wir tun in dieser Krise? Und der Papst hat zusammen mit seinen Führungskräften eine Reihe eigentlich von Aktivitäten gestartet, die für den Heiligen Stuhl neu sind. Es gibt jetzt zum ersten Mal, soweit ich das überblicke, eine wirklich behördenübergreifende Taskforce, eine Arbeitsgruppe, deren Arbeit auf ein Jahr angelegt ist und wo wirklich Behörden, die sonst nicht viel miteinander zu tun haben, miteinander arbeiten und versuchen, Leitlinien aufzustellen, was man tun kann für die Zeit nach Corona, nach dieser Krise. Da geht es um ökologische Fragen, um Fragen von Gesundheitswesen, um Fragen, um wirtschaftliche Fragen. Wenn ich manchmal höre, so von außen, ja, was tut denn der Vatikan in dieser Krise, dann frage ich mich ja, warum kommt das nicht an, dass viele die Arbeit, die jetzt wirklich neu ausgerichtet wird, für ein ganzes Jahr, ganze vatikanische Behörden stellen ihre Arbeit neu auf für ein ganzes Jahr. Es sind ja alle Kongresse abgesagt, es sind alle Reisen abgesagt, die ganze bisherige Arbeit an Dokumenten ist neu ausgerichtet. Also das ist eigentlich ein ganzes Bündel von Maßnahmen, die Verantwortliche sich hier überlegt haben und die Mitarbeitende hier jetzt ins Werk setzen.
Jetzt gab es durchaus aber die Kritik an der katholischen Kirche, dass wenn es um geistige, inhaltliche Orientierung gab, doch fast immer der erste oder der wesentliche Fokus auf die Art und Weise, wie Gottesdienste stattfinden können oder eben nicht stattfinden können, wie man sie anders stattfinden lassen kann. Also eigentlich dieser sehr starke Fokus auf eben das Abhalten von Messen. Und würden Sie denn sagen, dass der Papst darüber wirklich deutlich hinausgegangen ist, über diesen Fokus?
Wir haben uns im Vatikan ein wenig gewundert über diese Debatten in manchen europäischen Ländern. Dieses ganze Klein-Klein, dieses was darf man, was darf man nicht, wann ist was gesperrt, wann kommt was wieder, wer fordert was. Das Arbeiten im Vatikan lehrt vielleicht, dass es den Horizont gibt, der übergeordnet ist. Und die Sache mit Gottesdienst abhalten oder nicht abhalten hat natürlich auch den Vatikan beschäftigt. Also zum Beispiel gab es von der päpstlichen Gottesdienstkongregation dann Dekrete, die eben festgelegt haben, was zu den Kar- und Osterfeierlichkeiten, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Und im Vatikan selbst wurde natürlich auch darüber debattiert, was ist erlaubt an Gottesdiensten und was ist nicht erlaubt, obwohl das ist jetzt so die lokale Variante. Aber parallel dazu oder darüber hinaus hat der Vatikan und hat Papst Franziskus sehr wohl versucht, den Blick zu weiten. Zum einen auf wirklich die geistliche Tiefe, die entstehen kann, wenn man in der Not auf Gott sieht. Und zum anderen ist der Papst ja, wenn man ihm wirklich zugehört hat, nicht müde geworden zu sagen, es gibt eine Krise, die von dieser Corona-Pandemie hervorgerufen wird. Aber alle sind zu sehr, gerade in den reichen Ländern, mit sich selbst beschäftigt. In seiner Osterbotschaft war das sehr deutlich. Ein Aufruf an Europa zum Beispiel, an die Länder in Europa, sich nicht zu verschließen in Egoismen, in Nationalismen. Dass andere Menschen in anderen Teilen der Welt an dieser Krise noch sehr viel mehr zu leiden haben. Dass das nicht überall angekommen ist. Ich führe es einfach darauf zurück, dass viele Organisationen, Einheiten, auch Individuen und Nationen so sehr mit sich selbst beschäftigt waren und mit dieser unerhört neuen Situation, dass das viele überfordert hat und dass da jetzt nicht auch noch man den Papst zur Kenntnis nehmen wollte. Aber wer ihn zur Kenntnis nehmen wollte, der konnte das auch sehr gut tun und hat das auch getan.
Was man zur Kenntnis genommen hat, es gab ja Teile des Klerus, die
unter anderem, was Gottesdienstverbote angeht, durchaus auch einen verschwörungstheoretischen Duktus angeschlagen haben. Das ging jetzt meistens eher von Seiten der Papstkritiker aus, aber wie sehr, was sagen Sie, ist sowas, ich sage jetzt mal, salonfähig gewesen in der Kurie oder immer noch salonfähig?
Wissen Sie, insofern ist der Vatikan eine Wirklichkeit wie jede andere. Da wird gesprochen, da tauschen sich Menschen miteinander aus und da gibt es sehr verschiedene Meinungen dazu. Ich glaube nicht, dass die großen Verschwörungstheorien, davon abgesehen, im Vatikan viel Grund und Boden haben. Denn es gibt zwar eine große Bandbreite, aber es ist, wissen Sie, der konstante Kontakt eigentlich mit Realitäten außerhalb des Vatikans. Der Vatikan ist derartig international und die Leute haben alle Kontakt mit ihren Ortskirchen und mit den Realitäten und mit den Bedürfnissen der Menschen dort, dass so etwas wie Verschwörungstheorien nicht wirklich einen fruchtbaren Boden hier gefunden hat.
Auch nicht, wenn so jemand wie Kardinal Gerhard Ludwig Müller einen verschwörungstheoretischen Aufruf oder einen Aufruf, der als verschwörungstheoretisch bewertet wurde, unterzeichnet trotzdem?
Also wie gesagt, die Bandbreite der Meinungen ist sicherlich groß. Kardinal Müller hat kein aktives Amt mehr in der Kurie. Er tauscht sich natürlich so wie alle anderen auch aus mit anderen. Aber die Arbeit im Vatikan, die hat sich ja in dieser Zeit eigentlich vermehrt und nicht verringert. Und mein Eindruck ist wirklich, dass dieses konstante Arbeiten, sich beschäftigen mit den Problemen der Welt, der Gläubigen und auch der Nichtgläubigen, da so viel Arbeit gebunden hat und so viel Kapazität gebunden hat, dass für das große Nachgehen und Nachforschen und Nachhaken nach verschwörungstheoretischen Ansätzen gar nicht so viel Zeit geblieben ist.
Einblicke in den Vatikan. Darüber habe ich gesprochen mit Gudrun Seiler, Redakteurin bei Vatican News, dem Medienangebot des Vatikans. Dankeschön, Frau Seiler.
Bitte, gerne.
Das Esidentum ist eine monotheistische Religion, deren genauer Ursprung im Dunkeln liegt. Für einige gilt sie als sehr alt. Historisch fassbar ist das Esidentum ab dem 12. Jahrhundert. Vom Westen wurden die Esiden lange Zeit kaum als eigenständige Gruppe wahrgenommen. Zu Unrecht, denn die Esiden haben ihre eigene religiöse Tradition. Sie haben auch eigene heilige Schriften. Und seit ein paar Jahren ändert sich das aber langsam. Seit 2014 ist der Name Esiden auch hierzulande den meisten Menschen ein Begriff, wenn auch meist unter dem Namen Jesiden. 2014, sprich seit die Terrororganisation Islamischer Staat im Norden des Irak einen Völkermord an den Esiden verübt hat. Schon vor 2014 lebten viele in Deutschland, seitdem ist die Zahl natürlich noch weiter gewachsen. Und in unserer Reihe über die sogenannten sonstigen Religionen stellen wir jetzt esidisches Leben in Deutschland vor. Christian Röther hat zwei junge Esiden getroffen und sich auch erklären lassen, warum sie die Bezeichnung Esiden statt Jesiden bevorzugen.
Wenn ich immer Religionszugehörigkeit ausfüllen musste oder ich nachgefragt bekommen habe, wer ich denn sei, dann standen eben gewisse Fragezeichen in den Gesichtern der Menschen. Aber seit 2014, muss ich sagen, hat sich das gewandelt.
Güla Kognetz ist Esidin. Sie bezeichnet sich als Deutsche mit esidischen Wurzeln, wurde in Hannover geboren und arbeitet hier seit kurzem als Lehrerin. Bis zum Sommer 2014 kannte das Esidentum kaum jemand in Deutschland, meint sie. Doch das änderte sich, als die Terrormiliz Islamischer Staat im Nordirak einen Völkermord an den Esiden verübte. Medien weltweit berichteten darüber und viele Esiden fanden danach in Deutschland eine neue Heimat. So auch Khidi Fehad Elias.
Ich komme aus Nordirak, aus Shingal. Ich bin in einem sehr kleinen Dorf geboren, Dhola. Also ich bin Physiker, experimenteller Physiker und zurzeit auch mache ich den Master hier in Hannover. Und seit knapp 4 Jahren bin ich in Deutschland.
Der Student gehört damit zur jüngsten Generation esidischer Einwanderer. Er lebt in Hannover bei einer deutschen Familie.
Die hatten 3 Kinder und die haben also mich genommen als Väterkind. Ja, und das ist unglaublich sehr nette Familie.
Die ersten Esiden kamen in den 60er Jahren als Gastarbeiter aus der Türkei. In den 80ern folgten viele esidische Flüchtlinge. Ihre Gesamtzahl wird hierzulande unterschiedlich geschätzt und liegt wohl zwischen 100 und 200.000. Die meisten Esiden leben in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen. Dort gibt es inzwischen in vielen Städten esidische Gemeinden und Vereine. Und auch ein Zentralrat der Esiden in Deutschland hat sich gebildet. In Medien, Wissenschaft und Politik werden die Esiden jedoch zumeist als Jesiden bezeichnet.
Wir selbst bezeichnen uns als Esiden, also quasi das Wort mit EZ. Das stammt eben daher, weil es auch auf unseren religiösen Texten und auf Basis der religiösen Übertragung, der mündlichen Übertragung so weitergegeben wurde. Jesiden, also quasi mit J und S, stammt daher, weil es ja durch die deutschen Behörden anfangs so übernommen wurde. Und aus der Unkenntnis wurde dann quasi eine jahrelange Tradition, die wir aber jetzt versuchen umzuwandeln.
Und nicht nur beim Namen gibt es Missverständnisse. Zwar kennen inzwischen wohl viele in Deutschland den Begriff Esiden bzw. Jesiden, aber die Inhalte der Religion seien der Öffentlichkeit nach wie vor so gut wie unbekannt, meint Güla Kognetz.
Was sollte man über das Esidentum wissen? Man sollte wissen, dass sie ihre Tradition, ihre religiösen Inhalte mündlich überliefern. Man sollte wissen, dass wir eben auch 7 Erzengel haben, wie im Christentum.
Den wichtigsten dieser Erzengel trägt Güla Kognetz an einer Halskette, wie andere ein Kreuz tragen oder einen Davidstern. Dieser oberste Engel des Esidentums heißt Melek Taus oder Dausi Melek. Übersetzt bedeutet das der Engel Pfau. Dausi Melek kommt im Esidentum eine wichtige Rolle zu. Unter anderem hat er im Auftrag Gottes die Welt erschaffen. Er wird dargestellt als ein blauer Pfau, also als prachtvoller Vogel.
Für mich ist es eine Art Glücksbringer, ist es eine Art Hoffnungsträger und vor allen Dingen, es erinnert mich immer daran, wer ich bin, wo meine Wurzeln sind und woher meine Eltern, Großeltern herstammen.
Die esidischen Ursprünge liegen im Nordirak, in Nordsyrien und der Südosttürkei. Sie selbst nennen das Gebiet Esidichan. Andere nennen es Kurdistan. Das kurdische Kurmanji ist bis heute die Muttersprache der allermeisten Esidinnen und Esiden. Trotzdem sehen sich viele nicht als kurdisch an.
Es gibt hier in Deutschland einen Teil, der sagt, wir bezeichnen uns als esidische Kurden. Dann gibt es eben einen Teil, der sagt, wir betrachten uns nur als Esiden, also quasi als ethnoreligiöse Volksgruppe.
Die historischen Spuren des Esidentums lassen sich bis ins 12. Jahrhundert zurückverfolgen, bis zu Scheich Adi ibn Musafir. Sein Grab im nordirakischen Lalisch ist das wichtigste esidische Heiligtum und Ziel einer jährlichen Wallfahrt. Die Esiden sehen in Scheich Adi einen wichtigen Erneuerer ihrer Religion. Religionshistorisch betrachtet war er aber auch der Gründer eines islamischen Sufi-Ordens und dadurch war er vielleicht auch der Religionsstifter des Esidentums, das sich daraus entwickelt haben könnte. Doch viele Esiden gehen davon aus, dass ihre Religion deutlich älter ist. Sie weist Elemente auf, die sich auch in anderen Religionen der Region fanden und finden. Im Judentum, Christentum und Islam, aber auch im Mithraismus oder Zoroastrismus. Die konkreten historischen Entwicklungen und Zusammenhänge sind in der Wissenschaft umstritten oder ungeklärt. Greifbarer sind die heutigen Lehren. Das Esidentum kennt nur einen Gott. Aber im Gegensatz zu den anderen monotheistischen Religionen gibt es keine heilige Schrift. Eside kann man nur durch Geburt werden. Und man gehört dann einer der 3 Kasten an, in die sich die Religion unterteilt. Scheiche, Ältere und Laien. Khedi Ferhat Elias unterhält sich über solche Dinge auch mit seiner deutschen Gastfamilie.
Wenn die also Weihnachtsfeier oder Ostern oder so, die fragen mir auch, also es gibt solche Feste bei euch? Ich sage ja. Zum Beispiel jesidischer Fastenfest, also es ist immer auch den kurzen Tagen des Jahres, also im Dezember, kurz vor Weihnachten. Das ist, wir fasten 3 Tage und am Feiertag ist also Fastenfest.
So kommen sie durch die Feiertage ins Gespräch über die Gemeinsamkeiten der Religionen. Besonders gut eignen sich dafür das christliche Osterfest und das esidische Neujahrsfest. Das wird immer an einem Mittwoch im April gefeiert und fällt damit in die Nähe von Ostern. Und bei beiden Festen gibt es bunt bemalte Hühnereier. Daher lassen sie sich auch gut miteinander kombinieren, erzählt Khedi Ferhat Elias aus seiner Gastfamilie.
Wir haben das auch christlicher Fest also gefeiert und wir haben auch wie jesidische Neujahr auch gefeiert mit Eier und so. Das war echt lustig und war also schöne Momente.
Die Jesiden kennen aber auch Feste und Bräuche, die an traurige Ereignisse erinnern. Als religiöse Minderheit hatten sie es im Nahen Osten oft nicht leicht, wurden von Teilen der muslimischen Mehrheit als angebliche Teufelsanbeter beargwöhnt und oft auch verfolgt. Die Jesiden sagen über sich selbst, sie hätten bereits 74 Völkermorde erlitten. Diese Zahl lässt sich wissenschaftlich nicht belegen, doch Verfolgung und Bedrohung sind Teil der jesidischen Identität geworden. Güler Kognetz kennt das auch aus ihrer eigenen Familie.
Wenn ich mir meinen eigenen Großvater vor Augen halte, der selbst aus der Türkei stammt, im Kopf hat er immer auch den Gedanken gehabt, wie kann ich meinen Kindern oder vielleicht später meinen Enkelkindern und Urenkelkindern einen sicheren und friedvollen Lebensraum schenken. Und das, denke ich, schwankt bei allen Jesiden immer mit.
In der Türkei und in Syrien gibt es heute kaum noch Jesiden. Neben dem Irak und dem Kaukasus leben sie weltweit verstreut, von den USA bis nach Australien. Ihre Gesamtzahl wird auf etwa 1 Million geschätzt. In Deutschland habe die religiöse Minderheit ganz andere Möglichkeiten als im Nahen Osten, meint Güler Kognetz. Vor allem was die Bildung betrifft. Sie selbst hat diese Chance genutzt und als junge Lehrerin unterrichtet sie jetzt auch jesidische Schülerinnen und Schüler.
Ich glaube, für die Schüler selbst ist es ein Stück weit auch Motivation und auch Vorbildfunktion, die ich dann innehabe, die sie dann merken, oh, da hat es jemand von uns dann geschafft und wir möchten dann vielleicht auch mal Lehrerin werden oder Physiker wie Khedi.
So wandelt sich das Jesidentum in Deutschland auch. Eine Folge davon, die Jugend entwickelt eigene Interessen und die Älteren fürchten, dass die Traditionen verloren gehen könnten.
Die Sorgen der älteren Generation, würde ich sagen, sind schon berechtigt.
Besonders das Endogamiegebot sorgt für Unruhe zwischen den Generationen. Jesidinnen und Jesiden dürfen eigentlich nur untereinander heiraten. Ein Erbe aus dem jahrhundertewährenden Dasein als Minderheit, die um ihre Existenz fürchten musste. Wer außerhalb heiraten wollte, musste sogar fürchten, umgebracht zu werden. In Deutschland hat sich das aber inzwischen gewandelt, sagt Güler Kognetz.
Mittlerweile gibt es wundervolle Ehen, die mit Nicht-Isiden geschlossen wurden. Klar, wäre es schön, wenn man bei der Tradition bleibt, aber wenn es ja, die Liebe quasi nicht zulässt und man anderweitig Person gefunden hat, dann darf man auch diesen Personen den Weg nicht zerschlagen.
Im deutschen Jesidentum ist vieles im Fluss. Doch eins steht außer Frage, dass die Religion hier eine neue Heimat gefunden hat.
Die Jesiden in Deutschland. Christian Röther war das im 4. Teil unserer Reihe über die sogenannten sonstigen Religionen in Deutschland, die kleinen Religionsgemeinschaften, die sonst oft durchs Raster fallen. Nächste Woche geht die Serie weiter, dann mit dem Shintoismus. Und die Serie gibt's auch im Netz zum Nachlesen, inklusive weiterer Hintergrundinfos zu den jeweiligen Religionsgemeinschaften. Alles unter deutschlandfunk.de/tagfuertag. Das war Tag für Tag für heute und für diese Woche. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Hier kommt gleich nach den Nachrichten die Lebenszeit. Das Thema dort: Distanz statt Nähe. Wie entwickelt sich unser soziales Miteinander? Und an dieser Sendung können Sie sich wie immer beteiligen mit Fragen, Anmerkungen, Kommentaren unter unserer Hörernummer 00800 4464 4464. Und für Tag für Tag war das Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.